Liebe Brüder und Schwestern, wir hören nun den dritten Vortrag von insgesamt 13 Botschaften in der Auslegung des ersten Timotheusbriefes und kommen zu Kapitel 2 bereits. Kapitel 2, Vers 1 bis 8, ich habe es überschrieben, sei treu im Gebet. Treue im Gebet. Wir lesen 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 8. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel, ich sage die Wahrheit und Lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Uns nochmal erheben zum Gebet. Lieber Heiland, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen, den Vater und den Sohn im Heiligen Geist, und dass du uns auch jetzt leitest im Gebet und auch im Betrachten deines Wortes. Herr, schenk uns einen Geist des Gebets, dass wir alles von dir erbitten, was uns bewegt, dass wir dir aber auch Dank sagen, dich loben und preisen für all deine Güte. Ja, wir wollen auch jetzt deine Gegenwart herabflehen, dass du uns leitest und stärkst im Glauben, auch an diesem Abend. Sei du bei uns und segne uns. Amen. Amen. Es ist 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 8. Wer es noch nicht gefunden hat, ja. 1. Timotheusbrief sind wir. Der zweite, so Gott will, erst nächstes Jahr. Da sind wir noch gar nicht. Also Vers 1 bis 8, im zweiten Kapitel. So, liebe Geschwister, die Frage an euch: Wen fürchtet der Teufel am meisten? Den Aktivisten? Nein, den Beter und die Beterin. Die fürchtet der Teufel am meisten. Denn da hat er keine Macht, wenn Menschen in Verbindung mit Gott, mit Jesus stehen im Gebet. Bete und arbeite, haben früher die Glaubensväter gesagt, schon in sehr früher Zeit. Und da ist auch was Richtiges dran. Aber was kommt zuerst? Bete und dann arbeite. Lass dich leiten vom Herrn, frage ihn, was du arbeiten sollst. Er wird es dann richtig sagen. Ich meine, es ist nicht den alltäglichen Beruf. Da ist natürlich klar, dass wir unsere irdische Pflicht erfüllen dürfen. Aber in geistlichen Dingen, in Dingen, wo es um die Führung Gottes geht, wo wir Gottes Rat und Weisung erbitten, da sollten wir wirklich das Gebet nicht versäumen. Sollten wir auf die Knie gehen, uns erheben zum Gebet und ihn um Leitung bitten. Wer nicht betet, bleibt auf sich allein gestellt. Er hat keine Orientierung, er hat keine Kraft und er hat auch kein Ziel. Er ist orientierungslos, kraftlos und ziellos. Ein armer Mensch, der ohne Gott hier sich in Aktivitäten flüchtet, wie ich es auch selber getan habe, bis ich zum Glauben kam. Ich war so eine Art Friedensaktivist, Umweltaktivist. Ist ja alles recht und schön, aber es beschränkt sich nur auf das irdische, innerweltliche, ohne die Ewigkeitsperspektive. Und dadurch sind diese Dinge auch oft dann ideologisch besetzt. Es wird dann einseitig und ist dann auch nicht vor Gott alles richtig, was man dann tut. Und mit 18 Jahren durfte ich erkennen, dass Gott ganz andere Prioritäten setzt als nur diese äußeren Dinge, sondern es geht letztendlich um den Eintritt in die Ewigkeit, und das gewinnen wir nur, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben. Nur dann haben wir Zutritt zum Reich Gottes. Und dann gibt der Herr uns auch Orientierung, wie wir hier in dieser Welt ihm am besten dienen können. Ich bin nach wie vor Umweltschützer, ich setze mich auch für Frieden ein. Aber ich weiß gleichzeitig, dass diese irdische Welt keinen ewigen Bestand hat, dass das Wesen dieser Welt vergeht. Und deshalb sind die Prioritäten doch anders gesetzt. Und vor allem geht es darum, Menschen hier schon für die Ewigkeit zu retten, dass sie nicht verloren gehen. Jeden Tag dürfen wir Gott, den Herrn, um Leitung und Kraft im Gebet bitten. Nun betrachten wir Vers 1. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist: So ermahne ich nun, ermahne ich, ja, er bittet nicht, sondern er ermahnt die Gemeinde, weil das ist wirklich ein Gebot des Herrn, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Ja, für alle Menschen können wir natürlich nicht beten, aber es ist gemeint so, wenn Gott uns jemand zeigt, wir sollen diesen Menschen nicht aus unserer Gebetsliste ausschließen. Den Nachbarn, den Kameraden, den ungläubigen Verwandten. Man kann ja nicht sagen, für den bete ich, aber für den bete ich nicht. Der ist es nicht wert, ja, der hat es nicht verdient, so ein übler Kerl, für den kann ich nicht beten. Gerade für den soll man beten. Betet für die Feinde. Betet für die, die euch nicht sympathisch sind. Und der Herr kann die Herzen verändern, bei dir und bei dem Gegenüber, dass dir vielleicht nicht so passt. Für alle Menschen. Wir dürfen auch für die ganze Welt beten, aber besser ist natürlich konkret, für diesen konkreten Missionar, für diesen konkreten Arbeiter im Reich Gottes. Namentlich ist ganz wichtig. Und da ist auch die Regierung eingeschlossen, was wir in Vers 2 dann noch gleich hören werden. Aber hier sind jetzt interessanterweise 4 Begriffe im Griechischen auch für dieses Gebet genannt. Luther hat es übersetzt mit Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Warum diese vierfache Formulierung? Alle diese Begriffe haben eine etwas unterschiedliche Nuance. Der erste Begriff, mit Bitte sehr zutreffend übersetzt, das ist ein Gebet, wobei der Mensch einen Mangel erkennt, in einer Not ist und um Behebung dieser Not, dieses Mangels bittet. Das heißt, der Mensch erkennt, dass er allein nicht weiterkommt und er bittet Gott um Hilfe. So betet oft auch der Ungläubige. Herr Gott, hilf und so. Ja, das merken Menschen. Wenn sie nicht weiterkommen, fangen sie plötzlich an zu beten. Bloß wissen sie nicht wie und zu wem und sie sind auch nicht wiedergeboren. Aber Gott kann auch solche Stoßgebete erhören und Menschen näher zu sich ziehen. Auch durch Notlagen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Gott auch darauf reagiert. Aber ein vollmächtiges Gebet ist natürlich aus dem Glauben heraus, von einem wiedergeborenen Herzen im Namen Jesu Christi. So sollten wir als Christen, die den Herrn erkannt haben, bitten und beten. Also das erste ist die Bitte, dass Gott hilft in einem Mangel, in einer Notsituation, Krankheit und so weiter. Der zweite Begriff, Gebet übersetzt, ist im Sinne der Anbetung Gottes zu verstehen, der allgemeinste Begriff, dass wir in allem Gott anbeten dürfen, Gott die Ehre geben. Der zweite Begriff. Und dann der dritte, mit Fürbitte übersetzt, das ist nun eben auch die Fürbitte für andere Menschen, wegblickend von mir selber, hin auf den Nächsten, auf den Feind, auf die Regierung, auf alle Menschen, die Gott uns zeigt, für unser Gebetskämmerlein an sie zu denken. Ganz praktisch übrigens, ich habe selber eine Kartei angelegt mit Karteikärtchen, wo immer wieder verschiedene Namen draufstehen und Anliegen. Und es ändert sich manchmal, wird mein Kärtchen wieder rausgenommen, kommen wieder andere Kärtchen rein. So, wenn Gebetsanliegen kommen, dass wir in diesem Kärtchen auf dem aktuellen Stand bleiben dürfen, dieser Mensch oder dieser Bruder, diese Schwester, die brauchen jetzt konkrete Fürbitte für dieses Anliegen, was sie genannt haben. Wir können nicht jeden Tag für alle beten, aber immer wieder bestimmte Anliegen, bestimmte Kärtchen sozusagen heraussuchen und da gezielt beten. Das ist so ein ganz praktischer Rat zum Gebet. Man kann auch eine lange Liste schreiben, aber es ist dann so unübersichtlich mit der Zeit. Deshalb empfehle ich, diese Karteikärtchen zu machen. Und Gebet ist auch wirklich Arbeit. Es erfordert Zeit, es erfordert Konzentration, dass man sich nicht ablenken lässt. Deshalb sagt der Herr Jesus, geh in dein Kämmerlein und mach die Tür zu, damit du ganz in der Stille mit dem Herrn bist, dass auch nicht vor den Menschen es eine zur Schaustellung wird. Darauf kommen wir noch zurück. Also Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Wir dürfen Gott danken für seine Hilfe, für den äußeren Frieden, für die Versorgung, für alles Liebe und Schöne, was uns begegnet. Ein großer Grund zu danken. Und wir sollen für alle Menschen, die der Herr uns zeigt, beten. Und nun Vers 2 wird nun konkret genannt, weil das wird manchmal übersehen. Für die Könige und für alle Obrigkeit sollen wir beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Wer ist zurzeit unser König, unsere Königin? Angela, ja, genannt. Man muss abwarten, die wechseln ja auch oft und ist vielleicht auch gut so, dass immer mal wieder wechselt. Insgesamt, ich äußere mich jetzt hier nicht zur Parteipolitik. Es kann nur noch schlimmer kommen, aber dazu sage ich lieber nichts. Wenn die EU dann noch an Macht gewinnt, ist interessant, dass die EU jetzt selber den Friedensnobelpreis kriegt. Ist auch eine prophetische Erfüllung. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben schnell über sie kommen. Es geben sich schon selber die Preise gegenseitig, diese ganzen Freimaurerinstitutionen. Und ich sage immer, eine Krähe hackt der andere kein Auge aus. Nicht? Natürlich sind wir für den äußeren Frieden dankbar, den wir hier haben. Das will ich gar nicht geringschätzen. Wir wollen es schon differenziert sehen. Aber das ist also wirklich eine interessante und unglaubliche Situation. Ich habe gelesen, der tschechische Präsident hat es erstmal für einen Scherz gehalten, wo er gehört hat, dass die EU jetzt den Friedensnobelpreis kriegt. Ja, er ist genauso EU-kritisch wie ich, weil wir ja sehen, dass sich da das neue Tierreich, das vierte Reich nach Daniel 7 herausbildet und Daniel 2. Aber ja, wie gesagt, Obama hat den Friedensnobelpreis schon als Vorschuss bekommen, ja, vor 4 Jahren, als ich auch hier gesprochen habe, gerade in der Zeit. Und jetzt ist die EU gewesen und so geht das immer weiter. Es gibt sicher würdigere Leute als diese, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Jedenfalls, wir sollen aber trotzdem erst recht für die Obrigkeit beten, dass sie auch umkehrt zu Gott. Manche nennen sich ja christlich, aber sind gar keine wiedergeborenen Christen. Ins Herz können wir nicht schauen. Ein Urteil steht uns nicht zu, auch nicht über unsere Regierungsmannschaft. Es gibt da sicherlich solche, die dem Glauben näher stehen, die vielleicht auch gerettet sind und andere, die nur einen Mantel haben der Frömmigkeit und andere, die ganz offen atheistisch sind. Da gibt es ja auch alles, genauso wie in der Bevölkerung auch. Aber umso mehr sollen wir beten für die Könige, für die Obrigkeit, heute wird man sagen für Bundeskanzler und Präsidenten. Erstens, damit auch sie gerettet werden. Zweitens, damit sie von Gott Orientierung bekommen in ihrem Dienst, damit Gott noch das Allerschlimmste aufhält und zurückhält, dass nicht noch schlimmer wird, die ganze Entwicklung, als sie zum Teil schon ist. Ich werde gleich noch darauf zurückkommen. Und das Dritte wird hier dann genannt, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das heißt, wir beten, dass die Regierung uns den inneren und äußeren Frieden bewahrt, dass wir als Christen hier noch leben können ohne Verfolgung, und auch, dass wir noch frei evangelisieren können. Wir haben jetzt auch bei der Stadt Pforzheim beantragt, dass wir einmal im Monat einen Missionsstand in der Stadt machen. Es wurde ohne Problem erlaubt. Nur interessant war es, als sie dann mal anriefen, dass eine Verschiebung ist. Da hat sie gefragt, sind Sie jetzt von der Bibelgemeinde oder von der Scientology oder welche Gruppe sind Sie? Ja, also es wird halt alles erlaubt. Das ist unsere große Freiheit, die wir noch haben. Und Licht und Finsternis. Aber umso mehr sollten wir als bibeltreue Christen auch auf die Straßen und Plätze gehen und das nicht den Sekten überlassen. Ja, wer da mal kommen will, immer der letzte Samstag im Monat in Pforzheim in der Fußgängerzone, außer an Weihnachten, da sind wir an dem Samstag vor Heiligabend in der Stadt. Mit einem Missionsstand, Traktate und so, und das kann ich wirklich empfehlen. Und da dürfen wir wirklich bitten, dass die Obrigkeit das noch so lange wie möglich erlaubt, damit noch viele Menschen erreicht werden, dass wir uns nicht schon verstecken müssen irgendwo. Es gibt ja viele Länder, da darf man nicht auf die Straßen gehen. Da muss man auch aufpassen, wenn man von Person zu Person weitersagt, dass man eingesperrt wird, vielleicht sogar hingerichtet. In den islamischen, extrem islamischen Ländern ist das so. Und ja, wir können auch dankbar sein, dass wir noch äußere Freiheit haben, uns zu versammeln, auch hier ungestört, dass jetzt hier nicht die Stasi oder Gestapo oder sonst was sitzt und mitprotokolliert. Allerdings muss man auch sagen, gerade in der Europäischen Union, deshalb bin ich auch kein Freund davon, steht ja schon im Reformvertrag alles über diese sogenannte Antidiskriminierung. Wenn wir hier jetzt kritisch was sagen über andere Religionen oder über unbiblische Lebensformen, dann kann es schon problematisch werden, auch in unserer angeblich freien Gesellschaft. Noch haben wir keine direkte Verfolgung, aber es gab schon Fälle, jetzt auch in Schweden, ja, wo ein Pastor in einer Predigt sich kritisch über Homosexualität ausgesprochen hat. Und es ging bis zur obersten Instanz in dem schwedischen Gerichtshof, wo er dann allerdings nochmal freigesprochen wurde wegen dem Recht auf Religions- und Meinungsfreiheit. Jetzt wollen sie das Gesetz ändern und verschärfen. Ja, und so ist die Entwicklung. Wir sollten auch nicht alles einfach kampflos hinnehmen. Christen sollten viel offensiver auftreten. Ich bin nicht der Meinung, dass wir nur die Stillen im Lande sein sollten, was man gerade aus diesem Vers hier herauslesen könnte. Aber unser geistlicher Kampf fängt an mit dem Gebet für die Obrigkeit. Das ist uns aufgetragen. Ich denke, da sind sich auch alle einig. Aber wir sollten auch unsere Stimme erheben, auch schreiben an Abgeordnete, wo wir Dinge wirklich kritisieren müssen aus christlich-biblischer Sicht, dass wir auch da nicht einfach tatenlos alles laufen lassen. Wir sind auch unseren Mitmenschen das Evangelium schuldig und auch den Kindern, um der Kinder willen, auch in den Schulen, dass wir auch da immer wieder von der Bibel her Orientierung weitergeben, die wir selber schon bekommen haben. Ein ruhiges und stilles Leben sieht also nicht so aus, dass wir einfach zu allem schweigen. Die Pietisten werden manchmal mit den Quietisten gleichgesetzt. Quietas ist die absolute Ruhe, immer den Mund halten. Ja. Aber Pius heißt fromm und Quietas ist ruhig. Und die Frömmigkeit kann aber sehr aktiv werden. Ich denke an John Newton und William Wilberforce, die sich damals für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt haben, im 18. Jahrhundert zum Beispiel. Hätten die geschwiegen, wäre heute noch die Sklaverei in England und anderswo. Ja, da gibt es auch vorbildliche Christen, die auch aktiv sogar in die Politik gegangen sind. Ich weiß, schmutziges Geschäft, sehr gefährlich, kenne die Problematik auch selber. Ich war auch mal eine Woche lang Spitzenkandidat von einer christlichen Kleinpartei. Aber dann haben wir doch Geschwister gesagt, das sei an sich nicht so meine Aufgabe, ich habe es da niedergelegt. Aber ich habe manchmal auch den Eindruck, wir dürfen nicht einfach alles laufen lassen. Nicht alles laufen lassen. Also betet für die Obrigkeit und da, wo der Herr es euch zeigt, da mischt euch ein. Auch mischt euch auch in einer nicht aggressiven, sondern liebevollen, aber klaren Weise ein. Jetzt nicht so wie die Demonstranten, die dann da oft gewalttätig werden, sondern unsere Demonstration ist eine Demonstration der Liebe und der Wahrheit. Der Liebe und der Wahrheit. Das könnte man auch diesen Stuttgart 21 Gegnern einmal sagen. Ich will mich aus der Diskussion raushalten, aber ich wundere mich, nachdem doch diese Volksabstimmung und alles war, dass das immer weitergeht und man auch nicht die demokratische Entscheidung hier noch bereit ist zu akzeptieren. Das hat mich dann allerdings gewundert bis dorthin. Man kann ja dagegen sein, aber dann sollte man doch auch, wenn man schon die Abstimmungsmöglichkeit hatte, das auch annehmen. Ja, also zum Thema Politik möchte ich hier nicht noch mehr ausführen, war vielleicht schon zu viel für manchen. Aber damit wir diesen Vers nicht falsch verstehen mit den Stillen im Lande hier, wollte ich doch einiges dazu sagen. Wichtig ist aber, dass wir selber auch für Politiker und für alle Menschen ein Vorbild sein können durch unser Leben in Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dass die Leute sagen, so wie der, so wie die, möchte ich auch sein. Ein wirklicher Christ. Wenn es mehr wirkliche Christen gäbe, so hat mal Martin Luther schon geschrieben, dann bräuchte man keine Polizei, keine Armeen. Aber weil so wenig Christen sind, muss eben diese Macht dem Bösen wehren. Römer 13, die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst, um die Guten zu schützen, um den Bösen zu wehren. Das wird so bleiben, bis der Herr sein tausendjähriges Reich aufrichtet. Auch da sind nicht alle bekehrt und wiedergeboren, aber der Satan ist dann gebunden in dieser Zeit. Ja, und es wird schon anders sein als jetzt, wo der Satan gerade in der Endzeit mehr denn je tobt, weil er wenig Zeit hat. Offenbarung 12. Er sieht, dass er wenig Zeit hat und es dringt auch bis in fromme Kreise ein, diese ganze Verwirrung und Vermischung und dass man jetzt alles Mögliche segnet in Kirchen, was Gott ein Gräuel ist. Das sind alles endzeitliche Entwicklungen. Nun Vers 3 und 4. Das ist auch ein Vers, der sehr viele Missverständnisse ausgelöst hat. Ich kann das nicht alles jetzt betrachten, aber ich will es kurz erwähnen. Aber ein ganz wichtiger Vers, Vers 4. In Vers 3 heißt es, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Also, dass wir so leben und beten. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Man kann auch übersetzen, dass alle Menschen gerettet werden. und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also die Rettung hängt mit der Erkenntnis der Wahrheit zusammen und die Wahrheit ist eine Person, nämlich unser Herr Jesus Christus, Johannes 14, Vers 6. Gott will, der Vater will, dass alle seinen Sohn als den Messias, den Retter, den einzigen Erlöser erkennen und annehmen. Und es kommt ja gleich im nächsten Vers. Es ist ein Gott in drei Personen, ja, aber ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Nun aber zu diesem Vers nochmal, dieser Aussage, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Manche Kreise sagen, wenn Gott etwas will, dann setzt er es auch durch, also werden auch alle Menschen gerettet. Ihr wisst natürlich, die Lehre ist gerade in unseren Breitengraden hier sehr verbreitet. Und als menschlichen Wunsch kann ich es auch verstehen, wer will schon, dass irgendjemand ewig in der Hölle leiden muss. Aber sagt die Bibel das wirklich? Es gibt eben auch viele andere Aussagen, wo ganz klar gesagt wird, vom breiten und vom schmalen Weg. Der breite Weg führt zur Verdammnis, der schmale zum Himmelreich. Oder ist davon die Rede von der Hölle, von der Gehenna, wo der Wurm nicht stirbt, die Flamme nicht erlischt, wo ewige Finsternis und Zähneknirschen ist. Der Begriff El, ewig, Aionios im Griechischen, wird manchmal auf einen Zeitraum beschränkt verstanden, äonische Zeiträume. Aber, liebe Geschwister, der Begriff Aionios, äonisch, wird auf Gott und seine Segnungen angewendet. Und wenn es auf Gott angewendet, einen nicht endenden Zeitraum, der Begriff Zeit passt an sie nicht, aber einen nicht endenden Zeitraum, sage ich jetzt mal, betrifft, und der gleiche Begriff dann auch auf die Verdammnis angewendet wird, kann ich es persönlich nur so verstehen, dass beides ohne Ende ist. Gott ist ohne Ende, ohne Anfang und Ende, und auch die Verdammnis auch ohne Ende, weil es ist der gleiche Begriff, und wir müssen ja den Begriff von seinem Sinn her gebrauchen, wie er definiert ist durch die Anwendung auf Gott und seine Eigenschaften. Ewiges Leben, ewige Herrlichkeit, der ewige Gott und andererseits die ewige Verdammnis. Ja. Ist es plötzlich dann nicht mehr wirklich ganz ewig, sondern nur ein bestimmter Zeitraum? Ich kann es so nicht sehen. Wir sollten nicht über das Wort hinausgehen, auch wenn ich das als menschlichen Wunschtraum, als humanistische Hoffnung mit empfinden kann, aber deshalb können wir den Vers 4, so denke ich, nicht so auslegen, dass man sagt, dass am Schluss wirklich alle gerettet werden. Sondern dazu müssen wir ergänzend eine Stelle zumindest lesen, es gibt noch viele weitere, um das richtig einzuordnen im Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift, und zwar 2. Korinther 5, 17 bis 21. 2. Korinther 5, 17 bis 21. Lesen wir einmal zusammen ab Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Soweit könnte man sagen, alles versöhnt. Ja? So wie auch hier, Gott will, dass alle gerettet werden. Aber jetzt kommt die andere Seite und das darf man nicht, das eine nicht ohne das andere sehen, wenn man es nicht zu falschen Auslegungen kommen will. In Vers 20 steht jetzt, so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Was haben wir erkannt? Gott hat die Versöhnung grundgelegt. Er bietet sie jedem an, aber dann ist auch jeder aufgerufen, lass dich versöhnen mit Gott. Und wenn ein Mensch das bewusst und permanent ablehnt, Gott zwingt niemanden in das Himmelreich. Ein glühender Atheist wird nicht gezwungen, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Oder würdet ihr das jetzt anders sehen? Dann wird gesagt, ja, nach dem Tod dann ist noch die Veränderung durch die äonischen Läuterungsfeuer, so ähnlich wie das katholische Fegfeuer übrigens, diese Lehre. Aber in der Bibel kann ich persönlich das so nicht finden. das, was im Petrusbrief, im zweiten Petrus steht, ich habe es ja letztens vor einem halben Jahr hier ausgelegt, das bezieht sich meines Erachtens nur auf die Noah-Generation, dass da den Geistern im Gefängnis gepredigt wird. Das kann man nicht verallgemeinern für eine Bekehrung im Jenseits. Mit solchen Stellen, die dunkel sind, ja, muss man aufpassen, da darf man nicht Lehrsysteme aufbauen. Okay, also so viel dazu. Also man kann aus diesem Vers 4 keine Versöhnung aller Menschen herausfolgern. Das wäre eine Interpretation, die diesen Vers überdehnt. Ja, Gott will tatsächlich, dass keiner verloren geht. Eindeutig. Er will es nicht, dass irgendeiner in die Verdammnis muss. Aber der Mensch, der das ablehnt, der sich nicht versöhnen lässt, er wird selber verantwortlich sein für sein Schicksal in der Ewigkeit. Es werden keine Unschuldigen in der Hölle sein, sondern nur solche, die Jesus und sein Heilswerk am Kreuz bewusst und definitiv abgelehnt haben. Die Frage, wer jetzt nie von Jesus gehört hat und so weiter, das wollen wir Gott überlassen. Gott ist gerecht. Ich persönlich denke, dass er das beurteilen wird nach Römer 1 und 2, dass Gott sich auch offenbart in der Schöpfung. Er hat sich den Heiden nicht unbezeugt gelassen und auch im Gewissen. Und wird dann auch sehen, wie ein solcher Mensch sich zum Schöpfer gestellt hat. Aber wir, die wir Jesus kennen, sind aufgerufen, Jesus weiter zu sagen. In der Mission ist unser Auftrag. Wehe, wenn ich das Evangelium nicht predige, schreibt der Apostel Paulus. Gott wird auch von uns einmal Rechenschaft fordern, wo wir hätten reden müssen, wo ein Mensch am Verlorengehen war und wir geschwiegen haben. Ja. Ich will jetzt euch keinen Leistungsdruck hier auferlegen, aber wenn eine hungrige Seele zu dir kommt und sagt, sag mir doch den Heilsweg und du schweigst dazu, wie können wir sowas verantworten? Verantworten gar nicht. Wir können jetzt nicht jedem, den wir treffen, das sagen, das wäre auch taktlos, ja, aber da, wo Gott uns Möglichkeiten zeigt, offene Türen, da sollen wir auch nicht schweigen, durch unser Leben und auch durch unsere Worte. Nun Vers 5, ein wunderbarer Vers. Es ist ein Gott, nur der eine Gott, im Unterschied zu den vielen Millionen Göttern im Hinduismus und wo auch immer, das möchte ich jetzt nicht vertiefen, ein einziger Gott, der Schöpfer des Universums und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Warum wird hier betont, der Mensch Christus Jesus? Haben manche darüber nachgedacht schon, und Jesus ist doch Gottes Sohn, er ist doch auch Gott, zweite Person der Dreieinigkeit. Ja, natürlich, das wird an anderen Stellen ganz deutlich gesagt, Jesus, der Sohn Gottes, im ersten Johannesbrief und vielen anderen Stellen. Aber hier an dieser Stelle wird die Mittlerschaft Jesu betont. Und er konnte nur Mittler werden, indem Gott in seinem Sohn Jesus Mensch wurde. Deshalb wird hier das Menschsein Jesu betont. Nur, Gott selber hätte nicht am Kreuz sterben können, der Vater. Aber der Sohn, weil er Fleischesgestalt angenommen hat, konnte dieses vollkommene Opfer als das sündlose Lamm bringen und wurde am Pfahl, am Kreuz, am Holz hingerichtet, um uns zu erlösen. Er hat sich selbst gegeben für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Das heißt, das war Vers 6, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, um die Heilszeit auszurufen und durch die Erlösung am Kreuz, das Opfer am Kreuz auch zu bekräftigen, ja, nicht nur zu bekräftigen, sondern Grund zu legen. Und das wirkt zurück in den alten Bund. Alle, die im Glauben an Gott geglaubt und geopfert haben, für sie wird das Opfer von Golgatha gültig, die Menschen des alten Bundes. Und für uns im neuen Bund natürlich seit Golgatha jeder, der das annimmt, dass es jetzt erfüllt wurde, dass alles vollbracht ist. Und deshalb wird dies zu seiner Zeit gepredigt. Es wird heute gepredigt, es wurde die letzten 2000 Jahre gepredigt. Und es wird gepredigt werden, bis der Herr kommt in Macht und Herrlichkeit. In Hebräer 9 und überhaupt im ganzen Hebräerbrief wird das ja ausführlich beschrieben. Nur eine Stelle daraus. Diese Mittlerschaft unseres Herrn Jesus Christus. Also ihr sollt mal den ganzen Hebräerbrief im Zusammenhang lesen. Es ist wunderbar, wie hier deutlich wird, wie sich alles in Jesus erfüllt hat, was im alten Bund vorausgesagt und vorgeschattet war. Ich persönlich bin übrigens der Meinung, dass der Hebräerbrief auch vom Apostel Paulus stammt. Es gibt viele Hinweise darauf, aber das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Wer Fragen hat dazu, kann mich da gern fragen. Zum Beispiel ganz am Schluss, Zum Beispiel ist gerade interessant, wenn wir den Timotheusbrief lesen, ganz am Schluss von Hebräer lesen wir in Vers 23, Hebräer 13, 23, ihr sollt wissen, dass der Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er bald kommt, will ich euch mit ihm besuchen. Ja, deutlicher Hinweis, wir haben immer Paulus und Timotheus zusammen. Und Paulus war ja nochmal freigekommen, wie man sehr stark annehmen darf, gerade durch die Timotheus- und Titusbriefe. Und Timotheus war wahrscheinlich auch gefangen und sie kommen zu besuchen. Und auch andere Hinweise sprechen hier zu Paulus. Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende. Hebräerbrief, da steht in Kapitel 9, Vers 11 bis 15. Ach so, noch eins, warum ist dieser Brief anonym? Da habe ich auch eine Erklärung. Was denkt ihr, warum der Hebräerbrief ohne den Absender Paulus, wenn er von Paulus sein sollte, aber ich gehe mal davon aus, ohne den Absender Paulus geschrieben ist? Und ganz einfach, weil er an die Hebräer gerichtet ist. Und Paulus als der Apostel der Heiden hatte bei den Juden nicht so den besten Ruf. Da gab es ja immer wieder viele Diskussionen, was wir auch im zweiten Korintherbrief nachlesen können, im Galaterbrief und so weiter. Und wahrscheinlich hat er deshalb seinen Namen hier zurückgestellt. Das ist also meine These zu dieser Hebräer-Verfasserschaft. Ita Linnemann hat mal kurz vor ihrem Tod oder einige Jahre vorher einen Aufsatz geschrieben, wo sie es auch ähnlich begründet hat. Und das hat mich auch sehr überzeugt. Ja, aber egal, wer ihn geschrieben hat, es ist Gottes Wort. Und in Kapitel 9 nun geht es um die Mittlerschaft unseres Heilandes Jesus Christus. Ich habe mir hier notiert, Hebräer 9, Abvers 11. Als aber Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Und jetzt kommt der Mittler. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Und so weiter. Ist nicht so ganz einfach zu verstehen, wer es zum ersten Mal hört. Ja. Aber es geht darum, Jesus hat das Opfer gebracht, die Tieropfer sind nicht mehr nötig. Er ist der Mittler des neuen Bundes und der einzige Weg zum Vater. Er hat sich hingegeben zur Erlösung, Vers 6. Und dazu ist der Apostel Paulus eingesetzt, Vers 7, als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Übrigens auch eine Bekräftigung für die apostolische Verfasserschaft dieses ersten Timotheusbriefes. Ja, wird nochmal ganz bekräftigt. Er ist als Verkündiger, Apostel eingesetzt. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, der Lehrer der Heiden. Und nun noch den letzten Vers, den wir heute betrachten wollen, zum Thema Gebet. Das geht aber schon über, auch zu dem Thema Männer und Frauen im Gottesdienst. Morgen früh ist ja dann das brisante Thema dran, der wahre Schmuck der gläubigen Frau. Alle Frauen sind herzlich eingeladen, aber auch die Männer natürlich, gehören ja auch dazu. Ich schließe heute mit den Männern ab. Die Männer, die ja auch Hauspriester sein sollen. In jedem Haus soll der Mann ja auch ein Hauspriester sein. Und in Vers 8 lesen wir nun, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Das Wort Zweifel kann auch mit Streit übersetzt werden, was hier im Griechischen steht. Ohne Zorn und Streit oder Zweifel. Eigenschaften des Gebets. Das heißt erstens einmal die Männer, die sollen beten an allen Orten. Man kann nicht nur in der Kirche beten, man kann überall beten. Auch zu Hause, gerade auch zu Hause mit der Familienandacht, mit Frau und Kindern, falls vorhanden, dass man auch da gemeinsam vor den Herrn tritt und Andacht hält. Wir praktizieren das auch mit unseren Kindern. Also morgens machen wir eine kurze Andacht, mittags und auch abends nochmal. Auch sowieso bei den Mahlzeiten bietet es sich immer an, nicht, da noch eine Andacht anzufügen. Morgens ist die Zeit manchmal knapp, wenn es zur Schule geht, aber es wird doch immer kurz was gelesen und gebetet. Und da sind gerade auch die Männer verantwortlich. Das kann auch die Frau machen, wenn der Mann nicht da ist, weil es ja bei Kindern, da kann auch die Frau lehren, ja, aber nicht über Männer die Hauptstellung einnehmen. Ich komme da auf morgen dann zurück. Und die Männer nun sind hier angesprochen in Vers 8, sie sollen aufheben heilige Hände. Hier geht es nicht so sehr ums, ob man die Hände heben soll oder nicht. Manche leiten das von dem Vers ab. Es ist nicht verboten. Es ist nur etwas missbraucht worden durch charismatische Kreise, wo dann vieles mit diesem Antennenausrichten in Verbindung ist. Also diese Kraftströme, die man dann empfangen will, ja, ist eine gefährliche Sache unter Umständen. Aber und entscheidend ist nicht, ob ich jetzt Antennen hochhalte und so, sondern dass die Hände, mit denen ich bete, auch wenn ich sie falte, egal wie, dass die heilig sind. Darum geht es. Die Hände sollen heilig sein, das heißt reingewaschen durch das Blut Jesu Christi. Und die Hände stehen symbolisch natürlich für den Menschen, der betet. Wenn der Mensch seine Hände hebt oder faltet, dann soll er ein gereinigtes Herz haben. Das heißt, wir beten, bevor wir etwas erbitten vom Herrn, erst einmal um Reinigung. Wir brauchen immer wieder Reinigung. Herr, reinige mein Herz, damit ich ohne Blockade, ohne dass etwas zwischen dir und mir steht, vor dich kommen kann. Aufheben, heilige Hände. Und auch ohne Zorn. Wir haben gerade gehört, es gibt auch einen heiligen Zorn, aber es gibt auch einen menschlichen Zorn, der zerstört, der unheilig ist, der Sünde ist. Bitte den Herrn, dass er den Zorn wegnimmt auf deine Mitmenschen. Gott wird sich schwer tun, sage ich mal, menschlich gesprochen, Gebete zu erhören, wenn ein Mensch kein gereinigtes und auch kein weiches und sanftmütiges Herz hat. Wenn ein Mensch im Zorn kommt und vielleicht sogar noch einen Fluch herabflehen will oder irgendwas, das wäre ein schreckliches Gebet. Ja. Wir sollen ja Segen erbitten und nicht Fluch. Es gibt einige Stellen in der Bibel allerdings, wo auch der Apostel Paulus einen Fluch einmal aussprechen muss, und zwar da, wo ein falsches Evangelium verkündigt wird. Das wollen wir auch berücksichtigen. Aber normalerweise sollen wir den Segen erbitten. Allerdings können wir nicht den Segen erbitten über Dinge, die Gott ein Fluch oder ein Ekel, ein Gräuel sind, ja, wo etwas gesegnet werden soll, wo Gott sagt, das ist Sünde, da können wir natürlich nicht segnen. Wenn ein Pfarrer so etwas absegnet, zum Beispiel eine solche Beziehung, dann lädt er den Zorn Gottes auf sich und auch auf diejenigen, über die er seinen scheinbaren Segen ausspricht. Das ist die geistliche Dimension, die da geschieht. Ein Fluch liegt auf Kirchen, die solche Dinge fördern und dulden. Und ein Mensch, ein Mann, hier speziell aus, natürlich kann man auch Frauen beziehen, soll auch ein gereinigtes Herz haben, ganz klar. Zu den Frauen kommt aber morgen dann dieser ausführliche Teil. Aber hier zunächst, die Männer sind angesprochen. Es sind immer beide Geschlechter auch von Gott angesprochen, in ihrer Eigenart, in ihrer speziellen Befindlichkeit. Der Mann soll heilige Hände haben, ohne Zorn. Männer neigen ja besonders leicht zum Zorn. Das heißt einmal auch bei der Kindererziehung, und zwar an die Männer gerichtet, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Ist komisch, dass es nicht auch an die Frauen gerichtet wird, gerade dieser Vers, diese Aussage, weil der Mann offenbar von seinem Temperament oft aufbrausender ist. Er ist mehr so der aktive Teil, auch hormonell schon anderes Wesen, mehr der aggressive Pol oft in der Ehe. Es kann auch umgekehrt sein, weiß ich auch. Ja, ja, jeder Mensch hat auch Stimmungen und ist von der Sünde versuchbar. Aber offenbar werden hier gerade die Männer ermahnt, nicht im Zorn jetzt hier zu beten. Und auch ohne Zweifel und ohne Streitsucht. Wenn wir beten, sollen wir vertrauen, dass Gott existiert, dass er das Gebet auch erhören möchte, wenn es in seinem Sinne ist. Wir sollen nichts bitten, was gegen Gottes Wort ist. Das ist natürlich ganz klar. Ich fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber wenn ihr etwas bittet, was gegen die 10 Gebote oder gegen die Bergpredigt ist, dann wird Gott das sicherlich nicht erhören. Das ist ganz klar. Jetzt ein extremes Beispiel fällt mir jetzt ein, zum Beispiel, denken wir mal an einen Ehebruch. Jemand bittet, Herr, schenk mir diese verheiratete Frau. Das wäre ganz klar ein Gebet gegen Gottes Wort und Gottes Willen. So etwas wird von Gott nicht erhört. Wenn es jemand erhört, dann ist es vom Teufel, ja, wenn solche Dinge dann passieren. Ja, also wir sollen beten, gerade als Männer, ohne Zorn, ohne Streitsucht und ohne Zweifel. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir hier abschließen, soll ich noch ein paar weitere Aspekte über das Gebet sagen? Ich habe noch einiges vorbereitet, aber vielleicht läuft die Zeit uns weg. Also in Stichworten. Gebet ist nicht nur eine Sache der Lippen, sondern vor allem des Herzens. Wenn das Herz nicht mitbetet, kann ich noch so lange Rituale herunterleiern, dann ist es alles wertlos. Das war ja die Gefahr der Pharisäer, wo der Herr Jesus in Matthäus 6, Vers 5 bis 8 sagt, sie machen viele Worte wie die Heiden, sie plappern, aber das sollen wir nicht tun, es soll von Herzen kommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt noch zum Gebet. Es gibt das persönliche Gebet im Kämmerlein, es gibt aber auch die Gebetsgemeinschaft der Gemeinde. Beides ist biblisch. Das eine wird in der Bergpredigt genannt, das andere, die Gebetsgemeinschaft, etwa in der Apostelgeschichte, wo die ganze Gemeinde zusammenkommt, zum Beispiel, um für den im Gefängnis eingesperrten Apostel Petrus zu beten. Ja, da heißt es auch, die Gemeinde hat sich versammelt und sie beteten ohne Unterlass. Und Gott tat dann ein Wunder, machte die Türen auf und plötzlich stand er draußen am Tor. Die Magd hat es erst gar nicht fassen können, aber sie haben doch gebetet und im Grunde hätten sie es ja auch glauben dürfen, dass sich dann erfüllt. Es braucht beim Gebet nicht viele Worte, sondern es geht, wie gesagt, um die Herzenshaltung. Und wir dürfen zu Gott kommen wie ein Kind, das seinen Vater oder seine Mutter auch in der Familie um etwas bittet. Wenn wir beten, dann beten wir zu Gott als einem personalen Gegenüber. Es ist nicht irgendwie eine undefinierbare Macht, wie bei manchen Religionen, etwa im Hinduismus, wo dann diese vielen Gottheiten da beschworen werden oder das Brahman oder was auch immer, sondern Gott ist ein personaler Gott, mit dem wir wirklich kommunizieren dürfen. Wenn wir die Bibel lesen, spricht er zu uns. Wenn wir beten, sprechen wir zu ihm. Er spricht auch zu uns durch mancherlei Führungen. Also wir müssen nur auch bereit sein, seine Stimme zu hören. Das Gebet soll dem Glauben geschehen, im Namen Jesu. Wir beten zum Vater und auch zum Sohn. Gibt es Beispiele, zum Beispiel hat man gerade heute Morgen gehört, wo Stephanus gebetet hat, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf und rechne ihnen diese Sünde nicht an. Ein Gebet zu Jesus, als er schon erhöht war zum Vater in Apostelgeschichte. Aber vor allem auch im Namen Jesu können wir beten, im Namen des Mittlers, des Sohnes. Allerdings habe ich kein Gebet gefunden in der Bibel zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit, aber er hat die Eigenschaft, als Tröster jetzt bei uns zu sein, als Paraklet, und er leitet uns an zum Gebet selber. Das heißt, er vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen im Gebet, Römer 8, Vers 26. Das ist seine Eigenschaft. Heute wird in manchen Kreisen zum Heiligen Geist gebetet. Das hat aber kein biblisches Vorbild, auch wenn es in manchen Kirchenliedern vorkommt. Da wollen wir ein bisschen zurückhaltend sein mit solchen Dingen, denke ich. Und das biblisch praktizieren. Vater unser, zum Vater oder dann im Namen Jesu, auch zum Herrn Jesus, zum Heiland dürfen wir beten. Und der Geist hilft uns dabei, was wir beten sollen. Gebet soll auch nicht egoistisch sein, immer nur an sich denkend, dürfen wir auch, ja, aber nicht nur, sondern altruistisch, auf den anderen bezogen, auf die Gemeinde bezogen, auf die Obrigkeit bezogen, auf Missionare, auf die Menschen um uns herum überhaupt gerichtet. Ja, und dann gibt es Hindernisse im Gebetsleben, Zweifel, Sünde, die das Leben hemmt. Der Teufel, der nicht möchte, dass wir beten, der lässt dann gerade das Telefon klingeln, wenn wir beten wollen, ja. Deshalb geh in dein Kämmerlein, wo kein Telefon ist, wo du nicht gestört wirst. Aber umso schöner, wenn wir Gebetserhörungen erleben dürfen, den Sieg Jesu erfahren, wenn wir offen sind für seine Führung. Ich habe im letzten Heft, Der schmale Weg, auch eine Gebetserhörung berichtet, damit möchte ich auch schließen. Wir haben ja vor einem halben Jahr Gemeindeaufbau begonnen in Pforzheim und da haben wir ja Ende April den Schlüssel bekommen, haben renoviert, wollten als erst im Juni mit Gottesdiensten anfangen, aber dann kamen Anfragen von so vielen Menschen, fangt schon im Mai an, wir haben keine Heimat, wo wir hin können. Dann haben wir nach 14 Tagen nach Beginn der Renovierung schon angefangen und wir hatten aber noch kein Klavier vorher. Und dann hat der Herr dieses Wunder ja getan, dass eine Schwester sich gemeldet hat, ihr Mann sei heimgegangen und bei der Beerdigung hat sie, das war das letzte Vermächtnis ihres Mannes, sollte nicht um Blumen und Kränze gebeten werden, sondern um eine Kollekte, eine Spende. Und dann hat die Frau gebetet, was sie damit machen soll, wem sie das geben soll. Und dann hat sie es dem christlichen Gemeindedienst gegeben, der diesen Gemeinderaum mietet und auch die Zeitschrift Der Schmale Weg rausgibt. Und es war dann ganz genau der Betrag für das Klavier, die Liederbücher und den Klaviertransport. Denn diese Kollekte von der Beerdigung eines unbekannten Ehepaares, uns persönlich nicht bekannten Ehepaares, ergeben hat. Ja, das war auch eine Gebetserhörung. Wir hatten natürlich gebetet, weil wir nicht wussten, wie wir jetzt Instrument und Liederbücher und das alles in der kurzen Zeit finanzieren sollen. Aber der Herr hat auch da ein Wunder gewirkt. Und sicherlich habt ihr auch schon mancherlei Gebetserhörungen erlebt, auch Heilungen sicherlich. Der Herr heilt auch heute noch, aber nach Jakobus 5, nicht in Massenshows, sondern da, wo man die Ältesten ruft, die Sünde bekannt wird, da wird der Herr aufrichten, nicht immer heilen, aber aufrichten auf jeden Fall. Die Sünden werden vergeben. Auch Gebetserhörungen ist auch heute noch möglich. Gott ist noch derselbe wie damals. Ja, wir wollen auch jetzt Amen sagen und uns erheben zum Gebet. Lieber Heiland, so danken wir dir, dass du auch heute noch am Wirken bist, dass du auch heute noch Wunder tust und heilst und Menschen aufrichtest. Und du siehst jetzt auch, wer von uns hier bedrückt ist, in Not ist, Schmerzen hat. Ich bitte dich für jeden Menschen, dass du auch ihn anrührst und stärkst und aufrichtest, dass auch Schuld bereinigt werden kann, auch in dieser Woche, dass Dinge ausgeräumt werden können. Ich denke auch dazu Gnade, auch für einen Neuanfang mit dir, wo es ansteht, Herr. Hilf auch dazu. Segne uns alle auch jetzt in dieser Nacht. Behüte uns und sei du bei uns. Amen.